NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Februar 1975. Der Todestag des Schweizer Diplomaten Karl Lutz.
Ein alter, bitterer Mann sitzt vor der Kamera. Traurige Augen hinter der rundlichen Brille. Er vermeidet den Blickkontakt. Ein ehemaliger Diplomat, Typ Buchhalter, deprimiert. Karl Lutz. Er hat zehntausende Menschen vor dem sicheren Tod gerettet. Doch in seiner Schweizer Heimat wartet Karl Lutz 30 Jahre lang auf Anerkennung. Vergebens.
Ich habe Bemerkungen gehört von einem Bundesrat, der hat ja gar keine Bewilligung oder Auftrag gehabt, diese Rettungsaktion durchzuführen. Worauf ihm sagte Herr Bundesrat, wenn einer am Trinken ist und er hält die Hände hoch im Wasser, muss ich dann zu Ihnen kommen und fragen, ob ich ihn retten kann oder nicht.
Er hat einfach gedacht, dass er jetzt Bern vielleicht empfangen wird und dass man ihm wird.
Er dachte, dass er in Bern empfangen und dass man sich bedanken würde. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Er hat auch seine Gesundheit ruiniert. Mit der Rettungsaktion sprang er über seinen eigenen Schatten, weil er eigentlich ein stiller und introvertierter Mensch war. Für eine solche Herausforderung war er nicht prädestiniert.
Erinnert sich Agnes Hirschi an ihren Stiefvater Karl Lutz, der mit 79 Jahren starb.
Mein Vater war in den letzten Jahren sicherlich sehr frustriert, dass der Dank des Vaterlandes ausgeblieben war.
Bis heute ist weitgehend unbekannt, dass Karl Lutz die größte zivile Rettungsaktion für Juden im Zweiten Weltkrieg startete. Karl, geboren 1895, er träumte von großen Taten, mit denen der Methodist etwas für Gott tun konnte. Sein Zuhause war ihm zu eng, mit 9 Geschwistern im Schweizer Kanton Appenzell. Die verwitwete Mutter konnte die Kinder kaum durchbringen. Karl machte erstmal eine Kaufmannslehre. Dann zieht er los, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Ohne Geld schifft er sich nach Amerika ein, mit 18. Am Priesterseminar der Methodisten fliegt er raus, weil er nicht predigen kann. Karl ist schüchtern. Doch Sprachen lernt er leicht. Mit 25 schafft er es als Hilfskraft an die Schweizer Gesandtschaft in Washington. Er studiert, heiratet, macht die Ochsentour als Kanzleisekretär. Vor dem Zweiten Weltkrieg versetzt ihn die Schweizer Zentrale nach Jaffa, Palästina. Dort erlebt Karl Lutz einen arabischen Aufstand gegen jüdische Einwanderer.
Er hat beobachtet, wie die Araber Juden gesteinigt haben.
Er beobachtete, wie Araber einen Juden steinigten. Das ging ihm sehr nahe. Es könnte gut sein, dass dieses Erlebnis ihn motivierte. Er hatte Verständnis für die Probleme der Juden.
Seinem Bruder schreibt Karl Lutz, dass er einmal seine Stimme für die Juden erheben will. Zunächst tut er aber etwas für Hitlerdeutschland. Die Schweiz vertritt nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auch die Interessen des Deutschen Reichs in Palästina. Karl Lutz macht seinen Job gut. Er kümmert sich um die Rückführung deutscher Diplomaten, um die Rechte deutscher Internierter in Palästina und um ihre Vermögen. Sein Name bekommt im Politikbetrieb der Reichshauptstadt einen guten Klang. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz wird er kurzfristig nach Berlin entsandt. Die Stelle seines Lebens tritt Karl Lutz in Budapest an, 1942, als Vizekonsul. Ungarn kämpft auf deutscher Seite. Ungarns Kriegsgegner haben ihre Gesandtschaften in Budapest aufgegeben. Sie lassen ihre Interessen von der Schweiz vertreten. Karl Lutz wird Chef der Abteilung Fremde Interessen und handelt plötzlich im Namen von 14 Mächten, auch im Namen der USA und von Großbritannien. Er lässt sich in der ehemaligen britischen Gesandtschaft nieder, einem prächtigen Bau mit 50 Zimmern. Karl residiert. Obwohl Ungarn mit Hitlerdeutschland verbündet ist, leben die 825.000 dortigen Juden relativ sicher. Bis zum März 1944. Die Rote Armee rollt auf Ungarn zu. Bevor Ungarn einen Separatfrieden mit den Sowjets schließen kann, marschiert die Wehrmacht ein.
Deutsche Truppen auf dem Weg nach Budapest. Freundlich begrüßt von der Bevölkerung, vor allem von der Jugend.
Der Krieg ist für Deutschland faktisch verloren, aber der Judenmord geht auf Hochtouren weiter. Adolf Eichmann, der Organisator des Holocaust, reist nach Ungarn, um die letzte gigantische Mordaktion persönlich zu leiten.
Nach der deutschen Besetzung, die Juden von der Provinz wurden in anderthalb Monaten deportiert, meistens nach Auschwitz.
Erinnert sich der Schriftsteller Georgi Konrad. Er war damals 11 Jahre alt.
Von diesem Kleinstadt, wo ich wohnte, die Juden wurden nach Auschwitz deportiert, die Kinder auch, so die Kinder sind nicht zurückgekommen.
In Budapest organisierte der schwedische Gesandte Raoul Wallenberg im Auftrag der US-Amerikaner ein Schutzsystem für Juden. Er gab schwedische Schutzbriefe aus und richtete sogenannte geschützte Häuser ein. Der Vatikan und mit Abstrichen auch Portugal und Spanien taten Vergleichbares. Erfunden hatte dieses System jedoch ein anderer, der Schweizer Vizekonsul.
Karl Lutz war sein Name. Er hat sehr viele Schutzpässe herausgegeben. So die schweizerische Schutz war die massive, die große Mehrheit.
Denn Karl Lutz hat 1944 beste Verbindungen zu den Deutschen, aber auch zu den Briten. Palästina steht unter der Verwaltung des Königreiches. Von den Briten besorgt Lutz sich ein Einreisekontingent nach Palästina für 8000 Menschen. Und mit dem geht er in die Höhle des Löwen zu Adolf Eichmann.
Er war ein deutscher Offizier. So habe ich es gewagt, Eichmann zu sagen, Herr Obersturmbannführer, jetzt sage ich etwas, was Sie überraschen wird. Wenn Sie vielleicht Jude wären, kämen Sie auch zu mir. Dann war er sehr entrüstet, sagt, Donnerwetter, haben Sie einen Mut, mir sowas zu sagen. Worauf er ihm sagte, für mich gibt es nur Menschen, die ihr Leben retten wollen. Es gibt keine Deutschen, keine Juden, keine Schweizer. Und als das müssen Sie mich taxieren.
Diese Filmaufnahme mit Karl Lutz ist gerade erst gefunden worden von dem Schweizer Dokumentarfilmer Daniel von Aburg. Er hat eine Fernsehdokumentation über Karl Lutz gedreht. In der Aufnahme kurz vor seinem Tod beschreibt Karl Lutz auch, wie Eichmann auf die Forderung nach 8000 Juden reagierte.
Das ist unmöglich. Ich habe dazu keine Kompetenz. Meine Judentransporte gehen nach dem Osten. Das müsste Himmler entscheiden. Himmler sagte dann, er hat keine Vollmacht. Das müsste vom Führer bewilligt werden. Worauf es dem Hitler unterbreitet wurde, der aber in Berlin war. Meines Erachtens war das eine verlorene Angelegenheit. Aber nach 3-4 Tagen kam seine Antwort. Die lautete, wenn das der Mann ist, der unsere Interessen in Palästina so zur Zufriedenheit vertreten hat, bin ich willig, ihm seinen Wunsch zu erfüllen.
Karl Lutz wusste, was in Auschwitz vor sich ging. Die Schweizer Öffentlichkeit auch, denn ein sogenannter Auschwitz-Report von geflohenen Juden wurde über Budapest an die Schweizer Presse weitergeleitet. Lutz tat viel mehr, als seine hasenfüßigen Vorgesetzten in Bern wollten. Er gab massenweise Schutzbriefe heraus, mehr als mit den Deutschen vereinbart. Erinnert sich seine Stieftochter Agnes Hirschi.
Der Eichmann hat nicht sofort gemerkt, dass er mehr als 8000
Schutzbriefe. Eichmann merkte nicht sofort, dass Karl über 8000 Schutzbriefe austeilte. Er nummerierte die Schutzbriefe immer nur von 1 bis 7999. In dem damaligen Chaos in Budapest dauerte es zum Glück einige Monate, bis die Deutschen merkten, dass falsche Schutzbriefe im Umlauf waren. Lange hieß es, er habe 62.000 Menschen gerettet. Doch mit Blick auf heutiges Wissen scheint mir diese Zahl etwas zu hoch.
Viele Verfolgte wandten sich direkt an Karl Lutz, auch die Mutter von Agnes Hirschi. Sie stammte aus wohlhabendem jüdischen Budapester Bürgertum. Zur Vorstellung bei dem Diplomaten nahm Magda ihre kleine Tochter Agnes mit.
Man ist reingekommen und hat gerade den mächtigen Schreibtisch gesehen. Und
im Büro sah man Karl Lutz hinter seinem mächtigen Schreibtisch sitzen. Elegant, vornehm und ernst. Im Nachhinein kann ich bestätigen, dass es Liebe auf den ersten Blick war.
Besonders chaotisch wurde die Lage für die Budapester Juden, als im Oktober 1944 sogenannte Pfeilkreuzler die Macht übernahmen, ungarische Nazis, noch gefährlicher als die deutschen Besatzer. Mordende Banden zogen durch Budapest auf der Suche nach überlebenden Juden. Die Pfeilkreuzler schreckten auch vor den geschützten schwedischen und schweizerischen Judenhäusern nicht zurück, berichtet der Schriftsteller Georgi Konrad.
Natürlich, es war weniger effizient. Von dieser Wohnung, wo wir waren, also ungefähr 80 Personen in drei Zimmer, die Hälfte wurden weggeführt zu dem Donauufer und in der Fluss hereingeschossen. Ermordet, ja.
Die Pfeilkreuzler quälten auch Karl Lutz. Sie befahlen ihn in eine Ziegelei, wo offensichtlich viele Juden mit gefälschten Schutzbriefen lebten.
Ich wurde dann geholt, festzustellen, welche Schutzbriefe echt waren, welche unecht waren. Es war eine furchtbare Sache, die Leute in den Tod zurückzuschicken, nicht wahr? Das kann man sich ja vorstellen.
Insgesamt überlebten bis zu 120.000 Budapester Juden, vor allem durch die Rettungsaktionen von Karl Lutz und Raoul Wallenberg. Genauere Zahlen gibt es nicht, denn um Budapest entbrannte eine unglaubliche Schlacht. Nur die Kämpfe in Stalingrad und um Berlin dauerten länger als die Eroberung Budapests.
Panzerschlacht vor Budapest. Durch zähe Verteidigung und kraftvolle Gegenstöße konnte der Ansturm der sowjetischen Armeen auf Ungarns Hauptstadt aufgefangen werden.
2 Monate lang war die Stadt von der Roten Armee eingekesselt, alle Brücken wurden gesprengt, die Stadt als Schlachtfeld. Karl Lutz hatte keinen Kontakt mehr zu den geschützten Häusern, er vegetierte 8 Wochen lang mit Dutzenden Verfolgten im Keller der britischen Gesandtschaft. Alle warteten auf die Russen, auch Agnes Hirschi. Die Ernüchterung war groß.
Das war ganz strubig gsi. Mit Bärt und
das waren verlotterte Gesellen mit Bärten und schmutzigen Stiefeln. Sie stürmten die Treppe hinunter und riefen, Uhren, Uhren. Sie waren auch auf Alkohol aus. Sie tranken sogar das Kölnisch Wasser meiner Mutter. Sie leerten es innerhalb Sekunden.
Der schwedische Gesandte Raoul Wallenberg verschwand für immer im sowjetischen Gulag. Karl Lutz wurde zur Ausreise genötigt. Über Istanbul und Lissabon zurück nach Bern.
Und dann sind wir also angekommen und der Gruß der Heimat war, haben Sie was zu verzollen.
Später erhielt Karl Lutz eine amtliche Rüge wegen angeblicher Kompetenzüberschreitung im Zusammenhang mit den Schutzbriefen. Er wurde faktisch degradiert und mit niedrigen Posten abgespeist. Die Folge war ein Nervenzusammenbruch und die ewige Frage aller Judenretter, habe ich genug getan?
Manchmal machte er sich sogar Vorwürfe. Und fragte sich, ob er nicht noch mehr Juden hätte retten können.
Seine Frau Gertrud Lutz-Fankhauser hatte sich genauso wie ihr Mann unter Lebensgefahr für die Budapester Juden eingesetzt. 1946 ließ das Paar sich scheiden. Gertrud wurde später Vizechefin von UNICEF, während Karl 4 Jahre später seine Budapester Haushälterin Magda heiratete. Magda kam mit der neuen Welt in der Schweiz und dem ewigen Kampf um Anerkennung nicht zurecht, und brachte sich schließlich Ende der 1960er Jahre um. Ihr Mann kämpfte bis zu seinem Lebensende um die Würdigung seines Einsatzes. Die israelische Gedenkstätte Yad Vashem ehrte ihn noch zu Lebzeiten als Gerechter unter den Völkern, aber die Schweizer Behörden rehabilitierten ihn erst lange nach seinem Tod. Sie sahen erst dann ein, dass Karl Lutz im Krieg auf eigene Faust gehandelt hatte, weil er nur so Zehntausende Menschen retten konnte.
Nein, es wurde mir gar nicht gedankt. Sie hatten gesagt, sie haben Glück gehabt, dass sie noch gut angekommen sind und dass sie den Krieg in Budapest überlebt haben. Das war alles. Kein Bundesrat hat mir die Hand gereicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wembe an Karl Lutz, der am 12. Februar 1975 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.